Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge achwas.fm Geschichten hinter den Pixeln. Ich bin Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein.
Hallo Harvey.
Thomas, was hast du uns mitgebracht?
Ich bringe heute den zweiten Teil der Hassfolge. Wir hatten ja vorletzte Folge das Thema schon angefangen und die juristische Sicht auf die Dinge dargestellt. Ja. Und festgestellt, naja gut, juristisch gibt es eigentlich sowas wie Hass gar nicht, sondern es gibt bestimmte Straftaten. Stimmt. Also man kann jetzt irgendwie jemanden bedrohen oder beleidigen oder nötigen. Dann haben wir es mit einem Hassdelikt zu tun. Der Hass selbst, würde ein Jurist sagen, ist nicht das Problem. Und heute mache ich jetzt einen Schwenk und sage, doch, genau, der Hass ist das Problem.
Das wird spannend, das klingt spannend, ja.
Also ich werde, das hatte ich ja versprochen, ein paar Forschungsergebnisse berichten. Und habe mich natürlich schwer damit getan, auszusuchen, weil es unglaublich viel dazu gibt. Ich werde diesmal auch eine besonders ausführliche Linkliste hinterlegen, weil ich über so viel interessante, wirklich lesenswerte, zum Teil auch deutschsprachige, auch ganz einfach verständliche Quellen gestoßen bin, dass ich die unbedingt weitergeben will. Und ich habe heute auch eine Hypothese, Harvey.
Okay.
Ich habe einen Verdacht, was das Problem ist, so will ich das formulieren. Das treibt mich auch schon eine ganze Weile um, weil mir kommt das die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist das irgendwie nicht so richtig plausibel. Ich kann es nicht nachvollziehen, was die Leute da machen.
Es kommt mir vor wie praktisch eine Ansammlung von Dingen, die wir an verschiedenen Stellen immer wieder sehen und denen wir immer wieder begegnen. Und zwar in dem Bereich zum Beispiel von sogenannten kognitiven Verzerrungen oder Verhaltensmustern.
Ich werde heute versuchen, eine Definition oder einen Ansatz zur Erklärung und Beschreibung von diesem Hassphänomen zu liefern, die etwas mit Neurophysiologie zu tun hat. Ich will aber nochmal sagen, wenn wir Hass wirklich erschöpfend darstellen wollten ans Thema, dann müssten wir einen eigenen Podcast dazu machen. Ich weiß nicht, ob mir es Spaß machen würde, wie ausgerechnet das.
Zieht runter.
Ja, genau, es zieht wahrscheinlich jetzt, runter.
Ja, jetzt zur Weihnachtszeit.
Es ist keine launige Übertreibung. Es ist wirklich so, dass es unglaublich stark diskutiert und beschrieben. Und es gibt unglaublich viele Leute, die darüber nachdenken. Also warum ist das Thema eigentlich wichtig? Nochmal. Ich hatte das letzte Mal berichtet über einen Begriff der Hasspandemie. Den findet man öfter. Und wenn man den gesellschaftlichen Diskurs verfolgt, der bei uns im Moment in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien stattfindet, hat man den Eindruck, dass Dinge wie Wut, Aggression, Empörung, Hass, Verachtung sich immer stärker ausbreiten. Ja. Also eine Sprache, die hätte man früher vielleicht in den Headlines bei der Bild-Zeitung zugelassen, die findet man heute fast überall. Ja. Wir haben es auch schon gesagt, das ist die digitale Transformation, die diese Entwicklung fördert oder verursacht.
Ja.
Ich würde sagen, nicht mitverursacht, sondern wirklich verursacht. Ja. Und die Akteure, die am Schüren von Hass beteiligt sind, die daran interessiert sind, die nutzen ganz gezielt soziale Medien und die besondere Dynamik, mit der da Inhalte verbreitet werden, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn man das Phänomen abschätzen will, was da gerade stattfindet, wenn man sich auf den Webseiten des BKA oder im Innenministerium umschaut, da sieht man, dass diese Hassdelikte und alles, was damit zu tun hat, Morddrohungen an Bürgermeister, Beleidigungen, alles, was da in diesem Komplex eingeordnet werden kann, dass es ganz langsam und kontinuierlich zunimmt. Jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zuerst mal würde ich mich an einer Definition versuchen, die jetzt nicht juristisch ist. Was ist Hass eigentlich? Was ich jetzt erzähle, ist im Prinzip zusammendestilliert aus den ganzen Quellen, die ich gelesen habe. Das sind jetzt nicht alles Ideen von mir, die habe ich gefunden, aber die in der Kombi, in der ich sie jetzt erzähle, würde ich sagen, es ist meine Definition. Also, Hass ist eine verallgemeinerte und sehr intensive Form von negativem Affekt und destruktiven Verhaltenstendenzen. Hass hat immer ein Objekt, das heißt, er bezieht sich entweder auf eine bestimmte Einzelperson. Das können im Privaten, kann es der Vater sein, den man hasst aus irgendwelchen Gründen, oder der Bruder, oder es ist Angela Merkel, oder es können Gruppen sein, bis hin zu ethnischen und sozialen Kategorien, Muslime, Juden, also sehr, sehr, sehr große Cluster von Menschen eigentlich. Mhm. Der Hass auf Gruppen ist immer verallgemeinert. Das heißt, man lehnt alle Vertreter einer Gruppe ab oder man hasst sie alle, nicht nur einen. Und eine verhasste Person kann machen, was sie will. Wir werden alles ablehnen, was sie tut. Also, das ist so eine Art von Generalisierung. Wir hassen jeden und alles, was sie tun.
Und immer.
Das hat eine bedingungslos.
Das ist nicht jetzt zeitlich begrenzt.
Und immer, ja.
Oder scheint nicht zeitlich begrenzt, ja.
In der extremsten Form geht es da auch nicht mehr drum, eine Person zu schaden oder sie zu vertreiben oder in einem Diskurs Recht zu behalten, sondern es geht darum, sie zu vernichten. Mhm. Hass ist außerdem selbstevident, würde ich das mal nennen. Das heißt, er beruht auf Überzeugungen, die man nicht mehr prüfen oder in Frage stellen muss. Eine Person, die hasst, ist in hohem Maß von dem überzeugt und die macht sich keine Gedanken mehr darum und stellt das nicht in Frage. Für die ist der Hass einfach eine Realität. Hass ist außerdem resistent gegen Veränderungen. Das heißt, er erlischt nicht einfach. Es gibt viele Dinge, die ermüden oder die haben sich irgendwann mal erledigt. Hass nicht. Und jetzt kommt für mich das Wichtigste, was auch mit meiner heutigen These zu tun hat. Hass macht dumm. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Also die Möglichkeiten, die mir mein Verstand eigentlich zur Verfügung stellt, um eine Situation zu bewerten, die benutze ich nicht. Und damit, das ist für mich eine vornehme Umschreibung von Dummheit. Also wenn ich meine, dass zum Beispiel Asylanten als Sozialschmarotzer unser Land ausbeuten und außerdem davon ausgehe, dass sie höllisch kriminell sind und dass es finstere Mächte gibt, die unsere Kultur durch ein Kalifat ersetzen wollen, dass dieser Umsturz, der da bevorsteht, auch jeden Moment passieren kann, dann komme ich nicht auf die Idee, in Ruhe irgendwie Fakten zu prüfen. Und noch weniger komme ich auf die Idee, dass diese Einwanderung vielleicht unser Fachkräfteproblem lösen könnte. Ich bin halt einfach in meinem Hass gefangen und dann höre ich auf zu denken. Daraus folgt, dass Hasspropaganda auch besonders gut funktioniert, wenn sie mir dann noch Erklärungsmuster liefert, die scheinbar rational sind und irgendwie sich gut anhören. Das heißt, dann kann ich nicht nur hassen, sondern ich kann es auch noch begründen. Und diese Begründung, die kommen im Moment eben übers Netz. So ist mein Eindruck. Ja, das Netz ist eine Maschine, die Menschen auf der einen Seite die Impulse gibt für den Hass und auf der anderen Seite die Erklärungen liefert, die sie dann davon abhalten, nachzudenken. Und damit wird das, was normalerweise dafür zuständig ist, Hass zu hemmen, außer Kraft gesetzt. Also, meine Annahme ist jetzt auf der Grundlage dessen, was ich gerade erzählt habe, dass Hass seine Wurzeln in entwicklungsgeschichtlich relativ alten und primitiven Mustern und Strukturen hat, die was mit Angriff und Flucht zu tun haben, dass das subkortikale Strukturen sind, die ich also mit meinem Bewusstsein nicht ohne weiteres kontrollieren und steuern kann. Und dass soziale Medien mit dem, was sie uns liefern an Umwelt, was da entsteht, das sozusagen kurzschließen, sodass ich aus einem Hass auch nicht mehr rauskomme, wenn ich mal drin bin. Das ist meine Annahme. Und ich habe jetzt Studien rausgesucht, um das Thema so ein bisschen zu vertiefen oder auch vielleicht, um es zu belegen. In der ersten geht es darum, was passiert auf einer Plattform, in der Hass nicht gebremst wird durch Community-Regeln. Was machen die Menschen da? So was Ähnliches hatten wir schon mal, HW, im Zusammenhang mit Fake News. Du erinnerst dich vielleicht, ist diese berühmte Studie, in der man herausgefunden hat, dass sich Fake News schneller ausbreiten und weiter ausbreiten als die Wahrheit. Mit den Methoden hat man auch Hass untersucht. Hassposts. Und dann habe ich noch eine Studie rausgesucht, sozusagen stellvertretend, in der man untersucht hat, was solche Hassinhalte, Hasswörter in unserem Gehirn eigentlich machen. Und das ist nach meinem Verständnis ein sehr guter Beleg dafür, dass die Mechanismen, die da stattfinden, nicht im obersten Stockwerk meines Verstandes stattfinden, sondern die sind im Maschinenraum. Ich komme mal zum ersten Thema, also zur Ausbreitung von Hass. Da gibt es eine schöne Studie aus dem Jahr 2019. Die Autoren heißen Matthew Dutt, Goyle und Makaji. Und die Studie heißt Spread of Hate Speech in Online Social Media. ist erschienen in den Proceedings of the ACM Conference on Web Science. Die haben ein Netzwerk untersucht, das heißt gap.com. Kennst du das zufällig, HW?
Nee.
Ich kannte es auch vorher nicht. Ich zitiere mal aus der Selbstdarstellung, das man da findet, ne, auf gap.com. Ich habe es auf Deutsch übersetzt. Das ist also das Netzwerk der freien Rede und Pionier der Parallelökonomie. Werde ein Teil unserer Community, wo Menschen, die Familie, Vertrauen und Freiheit unterstützen, frei sprechen und bei Anbietern einkaufen können, die ihre Werte teilen. Das steht sozusagen auf der Packung, ja. Und tatsächlich ist es aber eine Plattform mit sehr laxen Community-Richtlinien. Da gibt es keine Algorithmen, da gibt es keine Moderatoren. Da wird einfach gepostet, wie halt gepostet wird. Und die Autoren haben da jetzt über 20 Monate, vom Oktober 2016 bis Juni 2018, Material eingesammelt. Sowohl Posts als auch Kommentare und alle Verknüpfungen zwischen den Posts und den Kommentaren. Insgesamt 21 Millionen Posts. Sie hatten in ihrer Stichprobe 340.000 User, die erfasst wurden. Und dann haben sie etwas gemacht, das wir schon kennen. Sie haben lexikonbasiertes Filtern gemacht und haben Posts gesucht, in denen bestimmte Hassbegriffe drin waren. Dafür hatten sie Listen, Wortlisten, die antisemitisch waren oder die rassistisch waren oder sexistisch oder LGBTQ, also alles, was es so gibt. Und dann haben sie das automatisch analysiert und haben das Vorkommen dieser Begriffe gewissermaßen gezählt und markiert. Und die Fragen, die sie jetzt interessiert haben, waren, wenn jetzt Hassbegriffe vorkommen in einem Post, wie oft werden die dann geteilt? Und wie ist die virale Tiefe, das ist so nach dem stillen Postprinzip, ne? Also eine Person teilt es, die nächste Person teilt es, die nächste Person teilt es. Das hatten wir schon mal bei der Fake News Studie. Wie schnell wird reagiert und so weiter. Sie haben also alles eingesammelt, so an Kennwerten und Messwerten, die etwas darüber sagen, wie hoch ist die Reichweite und wie durchdringend sind diese Hassposts im Vergleich zu solchen, die keine Hassbegriffe enthalten. Und jetzt sage ich nichts Spektakuläres, weil wir haben es ja vorher schon geahnt, es ist tatsächlich so, die haben eine höhere Reichweite und sie werden über größere Distanzen weitergegeben. Das ist also analog zu den Ergebnissen bei Fake News. Du hast mit dem Posten von Hassbegriffen, Aussagen, in denen die vorkommen, hast du mehr Erfolg. So muss man es ja sagen. Also wenn man jetzt tatsächlich Reichweite und Aufmerksamkeit und Klickzahlen und so weiter als Erfolg definiert, dann hast du mit Hass mehr Erfolg als ohne Hass.
Das entspricht ja auch der Forschung zum Thema Negativity Bias. Also Verzerrungen, wenn irgendwas Negatives berichtet wird, dann erreicht das mehr Leute und läuft länger sozusagen, als wenn man was Positives berichtet. Der Faktor war, glaube ich, 5:1, ne? Also man muss fünfmal Positives posten, um eine ähnliche Reichweite zu kriegen.
Ja, das sind bei den verschiedenen, wir hatten es auch bei den Fake News, also es sind bei den verschiedenen Themen negative, emotionale, gelogene Inhalte und jetzt hier eben Hassinhalte, sieht es immer ein bisschen unterschiedlich aus. Das war jetzt so, wie die Ergebnisse dargestellt hatten, nicht so einfach rauszurechnen, aber sie hatten eine signifikant höhere Reichweite und sie wurden über größere Distanzen weitergegeben. Ja. Das meine ich auch damit, wenn ich vorhin gesagt habe, dass die sozialen Medien nicht einfach nur ein Spiegelbild sind von dem sich ausbreitenden Hass in der Gesellschaft, sondern sie erzeugen den Hass. Die Autoren haben sich noch für die Menschen interessiert, die diese Hassbegriffe posten. Sie haben jetzt eine Definition herangezogen, ein Hass-User oder eine Hass-Userin. Das ist nämlich jemand, der in dem Zeitraum, also in 10 Posts, Hassbegriffe hatte. Das war ein Hass-User. Das waren 0,6% der Community.
Klingt wenig, ja. Noch nicht mal ein Prozent.
Und jetzt hat man geschaut, was passiert denn eigentlich mit denen? Wie reagieren die? Wie schnell reagieren die insbesondere? Und wie viral ist das, was die machen? Und sie haben festgestellt, dass die am schnellsten reagieren, also wenn du die durchschnittliche Reaktionszeit eines Hass-Users mit der eines normalen Users vergleichst, dann ist der Hass-User deutlich schneller, wenn er auf Posts reagiert. Und sie haben außerdem einen Begriff, der heißt strukturelle Viralität. Das beschreibt den Einfluss, den eine Person hat. Das heißt, wie viele Leute folgen ihr, wie schnell postet sie, wie viel, mit welcher Reichweite. Die haben Hass-User deutlich höher als normale User oder Nicht-Hass-User.
Also mir schwant etwas, aber bitte.
Ja, schwane doch gerne.
Also ich habe ein Bild vor Augen, dass das Menschen sind, die, wie heißt es so schön, in ihrem Hass gefangen sind. Das heißt, die vor den Geräten sitzen, vorm Rechner sitzen oder vorm Handy sitzen und auf die nächste Hassbotschaft warten, weil die auf der einen Seite sie bestätigt in dem, was sie hassen. Ja, das ist wie so eine, wie eine Art Erkrankung, eine Manie, dass man ständig dann guckt und bestätigt wird, wie schlimm doch die Welt ist oder wie schlimm bestimmte Gruppen sind, ob das Fußballfans in einer anderen Mannschaft und. Um dann darauf zu warten, dass man wieder ganz schnell reagieren muss, weil man befindet sich ja wie in einer Art Krieg, wie im Belagerungszustand.
Das mit dem krankhaft würde ich unterschreiben, Harvey, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das wäre auch eine Schlussfolgerung, zu der ich kommen würde, dass das eigentlich ein pathologisches Phänomen ist. Das aber jetzt wirklich auch entsteht und getriggert wird und aufrechterhalten wird durch die Art und Weise, wie soziale Medien, und ich würde es mal so sagen, welche Angebote soziale Medien diesen Menschen machen und wie sozusagen die Reaktionsmuster sind. Das ist nach meinem Verständnis wirklich pathologisch. Ich kann das vielleicht an einem Fakt auch noch mal verdeutlichen. Das waren also 350.000 Leute und 0,3% von denen haben 20% der Hassinhalte produziert. Ja? Du hast also eine kleine Speerspitze von fanatischen Akteuren, die in sehr hoher Geschwindigkeit, sehr hoher Frequenz, aber auch eben mit einer sehr hohen Reichweite diese Inhalte produzieren. Ich bin jetzt so ein bisschen flapsig. Ich sage, richtig, was Neues haben wir nicht gelernt. Du hast es schon erwähnt, ja. Wir wissen, Negativität ist irgendwie attraktiv. Die Leute werden aufmerksam, wenn Dinge negativ sind. Wir wissen, Lügen sind attraktiv. Lügen werden gern weitergegeben, weil sie auch spektakulär ausgedacht werden. Und jetzt haben wir noch ein drittes Moment. Jetzt wissen wir auch, dass eben Hass auch attraktiv ist.
Da scheint mir immer was anderes hinter zu stecken. Also diese ersten beiden Dinge, die treten auf und dann geht man zum Dessert über und dann guckt man die Tagesschau an und dann kommt wieder was. Das, was du aber gerade erzählt hast, also wie das bleibt und dass es nicht weggeht und dass es blitzschnell weitergeleitet wird, das scheint mir eine andere Dimension zu haben. Also nicht nur eine andere Menge, Quantität, sondern eine andere Qualität zu haben.
Ja, ich glaube, ich würde dir da recht geben. Es hat eine andere Qualität. Ich wollte das auch nicht gleichsetzen. Ich meinte, dass ich in allen drei Fällen, also nehmen wir mal den Fall Negativität, Lügen und Hass, dass das durch soziale Medien in allen drei Fällen sozusagen wie ein Motor angetrieben wird. Ich sehe da schon große Unterschiede auch in der im Impact, diese glühende emotionale Engagement. Das bekomme ich erst, wenn ich auf die Stufe Hass gehe. Dann muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt in Gap.com gewesen. Ne? Also gewissermaßen ohne Netz und doppelten Boden treten solche Effekte auf.
Es ist wirklich freie Wildbahn. Ne? Also da selbst irgendwelche, sagen wir mal, schamhaften Versuche von irgendwelchen Social Media irgendwie doch ein bisschen was zu machen, finden dann nicht statt, sondern das ist wild.
Ja, so habe ich das verstanden. Also ich denke, dass es wahrscheinlich Fälle gibt, so bis zur Morddrohung, wo man vielleicht dann sagen würde, Moment, jetzt greifen wir mal ein. Aber ansonsten ist das unmoderiert. Jetzt möchte ich den Schwenk machen und auf diese neuronalen Grundlagen von Hass eingehen.
Ja.
Da will ich mich auf ein Modell beziehen, das von einem amerikanischen Neurologen Paul MacLean in den 60er, 70er Jahren aufgebracht wurde und das eigentlich heute auch immer noch so im Wesentlichen gilt. Also da gibt es, das ist natürlich verfeinert worden und man hat daran gezweifelt und hat daran umgebessert, wie das halt in der Wissenschaft so ist, aber der Grundgedanke von dem, was ich jetzt erzähle, der ist eigentlich Konsens. Und zwar geht der MacLean davon aus, dass sich das Gehirn in der Evolution, ne, also wenn man jetzt so langsam fortschreitet von relativ niedrigen Lebewesen wie, sagen wir mal, Reptilien über Säugetiere, höhere Säugetiere, dann Primaten bis zum Mensch, dass sich das, das Gehirn dort weiterentwickelt hat, indem so ähnlich wie eine Zwiebel Schichten aufgebaut hat. Er stellt sich vor, es gibt drei sozusagen Komplexe, drei große Schichten, in denen unser Gehirn funktioniert. Die niedrigste ist das Reptilienhirn, das nennt er R-Komplex. Das besteht aus sehr alten Strukturen, die im Grunde aus einer Verlängerung des Rückenmarks auch entstanden sind. Dann gibt es noch so ein paar Netze und Bahnen außenrum und oberhalb, also sowas wie zum Beispiel der Hypothalamus, ja, die Schnittstelle zu den Hormonen. Es gibt da auch ein Kleinhirn, das irgendwie fürs Gleichgewicht zuständig ist. Also diese ganzen Funktionen, die dieses Gehirn hat, haben etwas mit Vitalfunktionen wie Schlaf oder Hunger, Durst oder Hormonen und dergleichen zu tun. Und dieses Reptilienhirn kann auch Verhalten steuern, aber macht das immer relativ stereotyp. Und auch die Ansprüche, die Reptilien haben an ein Gehirn, sind nicht so sonderlich hoch.
Sind das so unsere Instinkte?
Ja, ja, man kann sagen, so ist ein Instinktgehirn, ja, ja. Also man kann sich in etwa eine Eidechse vorstellen, ne? Das, was eine Eidechse so drauf hat, ne, die flieht, wenn irgendwie es schattig wird plötzlich, ne, wenn was Großes auftaucht oder wenn der Boden erschüttert wird. Aber die denkt nicht über die Welt nach. Die zweite Schicht, die nennt er Protosäugetiergehirn, würde man wörtlich übersetzen. Aber du kennst wahrscheinlich auch den Begriff limbisches System, HW, ne?
Ja, genau.
Das berühmte limbische System.
Zwischenhirn und so.
Das ist ein Begriff, der von MacLean stammt. Also der hat ihn auch tatsächlich geprägt. Das limbische System ist ein Klassiker, ja. Und hat eben damit zu tun, dass es eine nächste Evolutionsstufe gibt bei den Säugetieren. Und dann besteht das anatomisch aus relativ einfach ausgeprägter Hirnrinde. Das ist im Prinzip die oberste Schicht, die Oberfläche des Gehirns, ja, wo die Zellen am dichtesten vernetzt sind. Und ein paar Kernen, die in einem Ring, deshalb heißt es Limbus, ist der Ring, die also ringförmig angeordnet sind, über diesem Reptiliengehirn und noch einer ganzen Reihe von Bahnen. Und ich habe das irgendwann mal lernen müssen, was da alles drin ist und wie man das nennt. Das ist todlangweilig. Aber es gibt einen Klassiker dabei, den du auch kennst, Harvey, das ist die Amygdala.
Genau.
Das ist ein Kern in diesem limbischen System. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich für Anatomie interessieren, ich werde einen passenden Link reinlegen. Ja, also ich lasse es lieber bleiben. Ganz wichtig ist, dass jetzt mit diesem limbischen System, mit dieser nächsten Stufe der Gehirnentwicklung, neue Möglichkeiten entstehen. Also zum Beispiel kann man soziale Gruppen oder Verbände bilden. Das können Reptilien nicht, Krokodile sind keine fröhliche Familie, sondern da ist jeder Organismus sozusagen für sich bestückt mit Gehirn und lebt mit den Möglichkeiten, die er hat, aber er bildet keine sozialen Beziehungen aus. Das geht jetzt mit einem limbischen System. Oder sowas wie elterliche Fürsorge gibt es auch erst bei Tieren, die über ein limbisches System verfügen. Mäuse, Ratten und sowas, die haben eben schon ein limbisches System. Deshalb kann man an denen auch erforschen, wie das funktioniert. Und etwas komplexere Sexualität, auch das ist im limbischen System organisiert. Und ganz wichtig, ein Klassiker jetzt, was ich sage, die Wahrnehmung und Verarbeitung von Emotionen, die stellt man sich auch im limbischen System vor. Diese wichtige Struktur, die ich da erwähnt hatte, den Mandelkern, den will ich mir kurz nochmal genauer angucken.
Das ist die Amygdala.
Genau, dieser Mandelkern. Die Amygdala. Der ist etwa so groß wie eine Mandel und sieht auch etwa aus wie eine Mandel und deshalb heißt er Mandelkern. Wenn man den zum Beispiel entfernt bei einem Tier, dann werden die blind für Gefahren. Die nähern sich dann also völlig furchtlos jedem Räuber, den du ihnen vorsetzt. Und sie haben also, sie werden sozusagen, man spricht da auch von emotional blindness, die verlieren also diese Fähigkeit. Sie haben auch, wenn sie in Gruppen sind, verlieren sie völlig ihren Status, weil sie kein Dominanzverhalten mehr zeigen. Sie konkurrieren nicht mehr mit anderen. Menschen, wenn bei denen dieser Kern ausfällt, es kann sein bei Hirntumoren oder wenn sowas zum Beispiel auch operiert werden muss, dann kann man keine emotionale Mimik mehr unterscheiden.
Okay.
Und die Amygdala gilt auch als ganz wesentlich beteiligt, als der Kern schlechthin, der Fight-Flight, also Angriff-Flucht-Mechanismen
Todstellen.
Auf der Ebene des limbischen Systems steuert. Alles, was mit Angriff, Flucht oder auch Aggression und Unterwerfung zu tun hat, läuft irgendwann, wird irgendwann durchgeschleift durch diesen Mandelkern. Wenn man hemmende Bahnen durchtrennt, die von oben gewissermaßen auf diese Amygdala projizieren, dann entsteht etwas, was man bedingungslose Aggression nennen könnte. Ja, also wenn die jetzt enthemmt wird und sie wird getrennt von ihren übergeordneten Instanzen, entsprechende Versuche, da gibt es ganz berühmte Studien von zwei Autoren, die heißen Shannon und Bart in den 20er Jahren, die haben das mit Katzen gemacht. Die haben das also durchtrennt und dann sind diese Katzen auf alles losgegangen, was sich bewegt hat. Die waren also komplett außer sich und haben sich auch selbst attackiert und haben also auf alles, auf jeden geringsten Reiz, jede geringste Störung mit einem Wutanfall reagiert. Das war eine klassische Beobachtung und das Phänomen hier war, dass die Amygdala durch das Durchtrennen der Bahnen von den oberen Strukturen gewissermaßen enthemmt worden ist. Sie hatte also ihre Bremse verloren. Und dann tritt eben dieses, sie haben das Scheinwut genannt, weil das auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Dann tritt dieses Scheinwut.
Das war einfach nur aggressives Verhalten ohne Anlass. Da hat jemand geatmet, irgendwo ein Regentropfen fällt runter und schon.
Schon sind die Viecher, jetzt hätte ich was von Schmidts Katze gesagt, schon sind die Viecher, wobei ich muss dazu sagen, ich finde es natürlich, das war schon schlimm auch, was sie mit Katzen zum Teil gemacht haben. Das gibt dann dieses Wutsyndrom, ja, die werden einfach irre, was man ihnen nicht verübeln kann, weil man hat ihnen ja im Grunde einen Teil ihrer inneren Regulationsvorgänge, die dafür gedacht sind, diese emotionalen Verarbeitungsmechanismen in Balance zu halten, weggenommen. So, jetzt kommen wir zur dritten und obersten Ebene in dem Modell von MacLean. Er nennt das den Neomammalien-Komplex oder das Neusäugetiergehirn. Was da dazu kommt, ist sehr viel Hirnrinde, also das, was man beim Menschen als Oberfläche des Gehirns sieht. Bei Delfinen ist es auch ganz stark ausgeprägt. Diese sehr stark gefaltete Oberfläche. Das ist Cortex, der besteht aus mehreren Schichten, die dann untereinander nochmal verbunden sind. Also alles ziemlich viel Verarbeitungskapazität, die da dazukommt. Und hier findet jetzt alles statt, was Denken, Schlussfolgern, Handlungssteuerung, Sprache und so weiter betrifft. Im Allgemeinen geht man davon aus, dass kortikale und limbische Strukturen natürlich miteinander verbunden sind, sich gegenseitig beeinflussen. In der Beziehung, über die wir schon mal gesprochen hatten, ist die Bremswirkung, die der frontale Kortex, also der hinter der Stirn liegende Teil des Neokortex, auf Strukturen wie zum Beispiel die Amygdala hat. Der Frontalkortex ist eine Instanz, bei der man davon ausgeht, dass sie für Dinge zuständig ist, wie Normen und Regeln zu verstehen oder zu kennen oder moralische Urteile oder auch ein Gewissen. Das sind Funktionen, die man hier lokalisiert. Und er spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es um Empathie geht. Das, stellt man sich vor, ist auf der obersten Hirnebene im frontalen Kortex repräsentiert. Jetzt nochmal ein kleines Beispiel. Also nehmen wir mal an, wir haben ein Lebewesen. Ja, das hat eine Verhaltensweise, die heißt Angriff oder Aggression. Da kann jetzt das Reptilienhirn zum Beispiel eine Fliege fangen. Oder das limbische System kann innerhalb von der sozialen Rangordnung ein rangniederes Tier attackieren. Und der Neokortex kann eine Hassbotschaft verbreiten, zum Beispiel indem er ein Meme bastelt oder via E-Mail eine Morddrohung verschickt. Also alle wichtigen Themen, um die es im Leben geht, sind in diesen drei Strukturen gleichzeitig repräsentiert. Gut, ich habe ja meine These eigentlich schon gesagt. Ich glaube, dass das Problem bei Hassphänomenen ist, dass sie genau daher kommen, aus diesen Strukturen, und dass sie nicht mehr ordentlich funktionieren. Ne? Dass also diese Steuerung, ähnlich wie bei diesen Katzen, die Steuerung nicht mehr ordentlich funktioniert, sodass auch ohne Ansehen und ohne Sinn und Verstand Dinge zum Gegenstand von Aggression werden und von Vernichtungswillen.
Ja.
Der Herr MacLean ist jetzt schon etwas älter und die Wissenschaft hat sich natürlich sehr viel weiter bewegt, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Ein wichtiger Beitrag kommt von einem Joseph Ledoux. Der hat etwas gemacht, das nennt man Axon Tracing. Er hat also ganz systematisch geforscht, woher kommen die Bahnen und wo gehen sie hin. Okay. Er hat wirklich auf der Ebene von einzelnen Zellen das gemacht. Und er hat festgestellt, es gibt solche Sinnesbahnen beim Hören, Sehen und Riechen, die gehen in dieses limbische System hinein, ohne dass der Verstand vorher gefragt wird. Noch bevor das irgendwie zum Verarbeiten und zum Denken kommt, also hochgeleitet wird in die höheren Strukturen, wo wir Dinge beurteilen, unser Verhalten planen und so weiter, gibt es Abzweigungen in dieses limbische System.
Kommt das nur aus, also von den Augen, also visuell oder auch Geräusche, die man
auch
hört?
Geräusche.
Oder Gerüche, die man feststellt?
Gerüche erst recht, weil Gerüche ja als im Prinzip der Riechkern, der Bulbus olfactorius, gilt ja als Teil des Gehirns. Okay. Und der steckt auch ganz zentral in dem limbischen System drin. Und du kannst also, das war die Erkenntnis von Ledoux, du kannst also Dinge zum Beispiel mit Angst reagieren oder mit Wut reagieren, durch diese Abkürzungen, die da laufen, von deinen Sinnesbahnen aus, und ohne dass dein Kopf, dein Verstand, deine bewusste Handlungskontrolle, ohne dass die irgendwie eine Chance hat zu reagieren. Der hat gesagt, der Ledoux, also sein Argument ist, das ist ja super praktisch, weil wir müssen auf bestimmte Situationen reagieren können, ohne nachdenken zu müssen.
Genau.
Sein Beispiel ist eine Klapperschlange. Wenn da eine Klapperschlange ist, wenn mein Verstand erst einsetzen müsste, dann würde ich mir vielleicht diese Klapperschlange angucken oder ich würde mir nachdenken, ist sie denn wirklich gefährlich, die Klapperschlange? Und wie weit ist sie denn entfernt?
Guck mal, ein südkalifornisches Exemplar, die sind aber in der Gegend sehr selten.
Genau.
Das ist wirklich eine, genau.
Genau, und schon hat die Klapperschlange ihre Zähne in deine Wade geschlagen, und du kriegst ein Problem.
Logisch und passt zu dem, was wir schon erzählt haben.
Ja, meine Schlussfolgerung ist vorläufig. Ja, das Hass entsteht durch entwicklungsgeschichtlich alte Strukturen, die irgendwann mal was mit Angriff und Flucht zu tun hatten, dass die getriggert werden. Und das Hass, auch wenn er mal etabliert ist, wenn er mal entstanden ist, gelernt ist, wir lernen ja zu hassen, dass es dann nicht mehr durch Denken und Urteilen vermittelt wird, sondern einfach spontan entsteht. Ich gebe den Kopf quasi an der Garderobe ab und dann werde ich im Prinzip von den Gefühlen gesteuert. Und daraus folgt auch, dass man Hass nicht durch Nachdenken und Argumente so leicht beeinflussen kann. Ja, weil die Reaktion subkortikal in diesem limbischen System auftritt, dass ich keine, auch wenn ich gute Argumente habe, vielleicht keine Chance habe, da ranzukommen. Okay. Ich vermute, dass das Problem ist, Harvey. Jetzt, ich hatte versprochen, da kommt noch eine Studie. Die erzähle ich jetzt stellvertretend dafür, wie man sowas auch macht. Und zwar hat die den Titel Linguistic Threat Activates the Human Amygdala. Also linguistische Bedrohung, könnte man das nennen, aktiviert die menschliche Amygdala. Die ist von einem Autorenteam, Isenberg, Silberzweig, Englien, Emmerich, Malvade, E.T. und Stern. Und ist aus dem Jahr 1999 erschienen in den Proceedings of the National Academy of Sciences. Und jetzt komme ich in meine wissenschaftliche Heimat, hatte ich ja schon mal angedeutet. Okay. Sie haben nämlich etwas gemacht, das man den Stroop-Test nennt, Harvey. Ist der bekannte Stroop-Test?
Nein.
Ich glaube, du kennst ihn, du kennst vielleicht nur den Begriff nicht. Pass auf. Beim Stroop-Test zeigst du den Probandinnen oder Probanden Wörter. Und die Schriftfarbe der Wörter wird variiert.
Ah, okay.
Also ein Wort ist grün, eins ist blau, eins ist gelb, ne? Die haben unterschiedliche Farben. Und die Aufgabe der Person in diesem Experiment ist, sie sollen die Schriftfarbe nennen. Im Original von Stroop waren diese Wörter Farbwörter. Du hattest dann also zum Beispiel das Wort rot in blauer Schrift oder du hattest das Wort gelb in grüner Schrift. Und die Aufgabe im Original-Stroop-Test ist, nenne die Farben der Wörter. Also nicht lies die Wörter vor, sondern nenne die Farben. Und ich sagte, es ist die Hölle.
Wenn ja, du es mal das hast, ist die Hölle.
Du hast ihn wiedererkannt, oder? Hast du es mal ausprobiert?
Ich habe den Test wiedererkannt und es gibt dazu auch eine Anekdote in dem Deutsch-Einführungskurs Grundschule. In einem Wörterbuch meines Sohnes musste das Wort rot gesucht werden, ganz schnell das Wort rot gesucht werden. Das war aber grün geschrieben, weil alle Eigenschaftswörter grün geschrieben wurden. Klar. Die Kinder haben nie das Wort rot gefunden.
Okay.
Und die Lehrerin hat sich gewundert.
Ja. Also das ist ein Klassiker, die kommt aus den 30er Jahren, diese Aufgabe. Und sie hat etwas zu tun mit Konzentration einerseits. Man muss sich schon ziemlich konzentrieren bei dieser Aufgabe. Und dann etwas mit automatischer Reaktion und Verarbeitung. Es ist nämlich so, dass Lesen automatisiert ist. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Wort zeige, dann kannst du das nicht lesen. Du wirst es lesen, egal was du machst. Das ist automatisiert. Und wenn du jetzt also die Wörter automatisiert liest und du musst aber gleichzeitig auf diese Farben reagieren, dann hast du zwei miteinander konkurrierende Aufgaben.
Okay.
Die eine ist automatisch und geht völlig ohne Anstrengung. Du liest das nämlich. Und die zweite ist nicht automatisch und braucht Konzentration. Du musst die Farbe nennen. Harvey, jetzt wissen wir, was der Stroop-Test ist.
Und was wird jetzt mit dem gemacht?
Genau, jetzt komme ich zurück. Also, die haben diesen Test jetzt abgewandelt. Sie haben also ihre Probanden einen Stroop-Test machen lassen, aber nicht mit Farbwörtern, sondern mit Hate-Wörtern. Beziehungsweise sie hatten zwei Bedingungen. Eines war mit Hate-Wörtern und eines war mit neutralen Wörtern. Ich nenne dir mal Hate-Wörter. Also das ist zum Beispiel knüppeln, schlagen, anhängen, spionieren, Gefangener, hinrichten, verfolgen, vergewaltigen, Misserfolg, Gift, belästigen. Das sind also die Wörter, die sie da verwendet haben. Starker Tobak, Und die neutralen waren völlig nichtssagend, also sowas wie Kreis, Plastik, Geste, Lizenz, rotieren, Kugelschreiber, laufen. Diese beiden Wortmengen hatten sie, so musst du dir das Experiment vorstellen. Ne? Sie haben ihre Probanden, die bekommen diese Listen, sie sollen in den Listen die Farbe nennen. Und jetzt haben sie etwas gemacht, was man Magnetresonanztomographie nennt. Sie haben nämlich geprüft, wie ist die Durchblutung und der Stoffwechsel im Gehirn in verschiedenen Zentren, Stellen, Bahnen. Und du wirst es nicht glauben, Harvey, was haben sie wohl rausgefunden?
Dass die Hasswörter bei der Amygdala.
Ganz genau.
Etwas aufleuchten ließen.
Ganz genau.
Wirklich? Ja.
Das kann man dann also sehen. Das ist jetzt ein bildgebendes Verfahren. Und wenn man dann schaut auf diese Gehirnprojektion, sieht man dann diese beiden rechts und links, diese beiden kleinen Kerne, die dann anfangen zu leuchten. Das heißt, diese Wörter haben die Amygdala aktiviert. Und jetzt noch mal was ganz Interessantes. Die Frage ist, warum haben die denn eigentlich einen Stroop-Test gemacht?
Genau.
Deshalb, weil sie damit eine Situation herstellen konnten, in der die Personen abgelenkt waren durch das Nennen der Farbe, das heißt das Bewusstsein und deine normale Verhaltenskontrolle, die normalen Sinne und der Verstand, mit dem du die Situation beurteilst, der ist sozusagen vollständig absorbiert. Es gibt da auch Studien dazu, die Leute können sich dann an nichts erinnern. Du kannst denen Wörter zeigen und sie können normal hinterher nicht mehr sagen, was sie gesehen haben. Weil die Aufgabe erfordert so viel Konzentration, dass du die Wörter nicht mehr wahrnimmst. Aber die Wörter werden natürlich sozusagen dekodiert und die landen in deinem limbischen System und dann fängt die Amygdala an zu knistern. Also diese Ledoux-Schiene, wenn du die untersuchen möchtest, dann musst du das Großhirn sozusagen ablenken.
Klar.
Und das machst du mit dem Stroop. Dadurch, dass du die Leute die Farbe nennen lässt, wird ihr Bewusstsein.
Ach.
Ja?
Uiuiui.
Hm? Muss ich das nochmal erklären?
Also ich habe es jetzt verstanden.
Okay. Geht so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ist halt natürlich genau das, was man so als experimenteller Psychologe gern hat. Ja?
Mhm.
Also,
okay.
Die Personen sehen Wörter und nennen die Farben. Das absorbiert sozusagen ihr Bewusstsein. Das heißt, alles, was so oberhalb des limbischen Systems ist, das wird jetzt gerade beschäftigt sein. Aber das automatische Lesen funktioniert natürlich trotzdem. Und die Bedeutung dieser Wörter landet in deinem limbischen System.
Ah, okay.
Also du beschäftigst die oberen Zentren mit dieser Aufgabe und dann prüfst du, was machen jetzt diese Hasswörter.
Ich habe mir gerade noch einen Test ausgedacht, dass, was weiß ich, diese Wörter gezeigt werden und dass man aber eigentlich die Farbe dann nennen kann oder irgendwie soll man sagen, ob das dunkel, hell oder dunkler als das letzte Wort war oder heller als das letzte Wort, schärfer oder nicht so scharf. Und in Wirklichkeit ballern, um es mal so umgangssprachlich zu sagen, diese heftigen Wörter in dein limbisches System rein und lösen entsprechende Reaktionen aus.
Genau, ja. Du hast es richtig beschrieben, so ist es. Das nennt man ein Dual-Task-Paradigma. Ne?
Ja.
Du machst im Prinzip dann mit einer Aufgabe, legst du im Prinzip den Verstand lahm. Und die zweite Aufgabe, die ist automatisch, da kriegt die Person unter Umständen gar nichts davon mit. Mit der kannst du dann eben alles Mögliche, da gibt es noch andere Zusammenhänge, in denen man das verwendet. Man muss schon sagen, auch das Erstaunliche ist, die Leute haben das Gefühl, sie lesen die Wörter gar nicht. Trotzdem wirken die emotional. Das ist ein Effekt, der nach meinem Verständnis die klar macht, dass das die Amygdala ist, die diese Hassrede aufnimmt und darauf reagiert. Und die Amygdala ist ein subkortikaler Kern und die reagiert schneller als der Verstand. Und da ist nach meinem Verständnis ein Teil des Rätsels, wie das denn sein kann, dass diese Leute so verrückt sind mit ihrem Hass. Da ist, glaube ich, eine Antwort, mindestens eine Teilantwort auf dieses Rätsel. Jetzt habe ich noch eine kleine Studie, die mir unglaublich gut gefallen hat, die auch dazu passt. Ne, man stellt sich nämlich die Frage, wie kann das denn sein, dass wir so primitiv funktionieren, dass da irgendwelche komischen Kerne uns steuern? Das sind doch irgendwelche Uralthirnkerne oder es gibt irgendwelche biochemischen Vorgänge. Kann das wirklich unser Verhalten kontrollieren?
Das klingt fast wie eine Kränkung, ne?
Ja, dein Cortex ist sozusagen not amused. Also man hat doch gerne das Gefühl, dass man die Welt unter Kontrolle hat und dass man die Welt versteht mit seiner Ratio. Ne? Und jetzt pass auf. Das ist eine Studie, die habe ich heute gefunden, sage ich ganz ehrlich. Und sie hat mir aber so gut gefallen, dass ich sie jetzt noch hier aufgenommen habe, weil sie ist wirklich, sie hat mich sehr beeindruckt. Pass auf.
Ich bin gespannt.
Also es geht um die Frage, kann es sein, dass wir tatsächlich von so merkwürdigen biologischen Prozessen irgendwie so indirekt beeinflusst werden? Und der Titel der Arbeit, die ich jetzt kurz noch berichte, heißt From Painkiller to Empathy Killer. Acetaminophen reduces empathy for pain. Von Dominik Mischkowski, Jennifer Crocker und Baldwin Way. Erschienen in Social Cognitive and Affective Neuroscience 2016. Was haben die gemacht? Sie hatten also zwei experimentelle Bedingungen. Die einen hatten ein Pharmakon, das heißt Acetaminophen, bekommen. Und die anderen hatten ein Placebo. Dann wurden die Personen mit Situationen konfrontiert, sozusagen als Zeuge, ja, natürlich nicht in real life, aber in Filmform, wo zu sehen war, wie jemand Schmerzen gelitten hat.
Okay.
Das war tatsächlich ein Schreck durch ein lautes Geräusch, wo man dann sieht, wie jemand zusammenzuckt, ja. Das war eine Variante und in der anderen Variante wurde jemand gemobbt. Also das war ein sozialer Schmerz. Ne? Das, was wir eben hatten, war sozusagen körperlicher Schmerz. In der anderen Variante war es sozialer Schmerz. Das waren Basketballspieler und die haben einem den Ball nie zugespielt. Sie haben einen sozusagen verhungern lassen. Ja? Da wurdest du Zeuge. Ne? Und dann haben sie also sowohl für diesen körperlichen als auch für den sozialen Schmerz die Intensität abgefragt. Wie schmerzhaft war das wohl? Und sie haben auch nach der Empathie gefragt. Also wie sehr hat dich das selbst gestört, das zu sehen? Wie selber hast du mitgelitten? Ja? Und da kam dabei heraus, dass diese geheimnisvolle Substanz Acetaminophen dazu führt, dass die Leute weniger empathisch sind. Sie sind weniger empathisch und sie finden es auch gar nicht so schlimm, dass derjenige da Schmerzen leidet. Und jetzt, Harvey, was glaubst du, ist Acetaminophen? Du, das kannst du gar nicht wissen. Das ist Paracetamol.
Ach nee.
Das ist ein Schmerzmittel.
Nee.
Genau.
Nein. Das heißt, du kannst mit einem Schmerzmittel die Empathie dämpfen.
Genau. Das haben die rausbekommen. Und nicht zu knapp, also von den Effektstärken her. Das heißt, wenn du ein Schmerzmittel nimmst, dann bist du weniger empathisch. Und zwar deshalb.
Du empfindest den Schmerz nicht.
Ja, du nutzt natürlich
weder deinen noch den anderen
eigenen subkortikalen Schmerzzentren. Die sind limbisch, ja, limbisch, die gehören zum limbischen System. Die nutzt du natürlich, um selber Schmerz zu empfinden, logischerweise. Aber auch wenn du Empathie empfindest, dann nutzt du diese Mechanismen. Und wenn du die dämpfst durch ein Schmerzmittel, bist du weniger empathisch. Und das fand ich, sagen wir mal, erzählenswert. Das ist nochmal ein Beleg dafür, ne, dass tatsächlich in diesen limbischen Strukturen Dinge passieren. Die Leute haben das natürlich nicht gewusst. Die haben einen sogenannten Manipulation-Check gemacht und sie haben sie gefragt, ob sie gewusst hätten, worum es geht, ob sie jetzt in der Wirkstoffgruppe waren oder in der Nicht-Wirkstoffgruppe. Und das war alles sauber. Es war eine Doppelblindstudie. Wie gesagt, ganz frisch, heute aus dem Ofen, ja, noch warm. Und ich fand sie deshalb so schön, weil sie es mir erlaubt, dieses Argument nochmal zu verdeutlichen, was das bedeutet, wenn Dinge subkortikal passieren.
Ja.
Die sind abseits der Möglichkeiten, wo wir mit unserem Verstand Dinge aufklären können. Das ist das Geheimnis von Hass. Dass es in diesen Strukturen ausgebrütet wird, dass die Betroffenen das nicht nachvollziehen und verstehen können. Es fühlt sich für die aber einfach wahr an. Alles total wahr und echt. Das ist das Bauchgefühl, ja. Das entsteht im limbischen System, ne? Das ist ja auch der Klassiker, ne? Verlass dich auf dein Bauchgefühl, denk nicht so viel nach. Ne?
Da sind wir bei System 1, System 2, Kahneman.
Genau.
Tversky, nämlich dem Autopilot, dem Piloten, den, da haben wir schon einiges zu erzählt.
Ja, und die Intuition und das Bauchgefühl ist das, womit wir normalerweise arbeiten. Wenn wir nicht dazu gezwungen werden, nachzudenken, dann lassen wir es lieber, lieber sein, weil dieses limbische System und all das, was es so mit sich bringt, an Möglichkeiten, Dinge wahrzunehmen und zu verstehen und unser Verhalten zu steuern, das ist einfach viel weniger aufwendig.
Wobei, das stimmt, also zuerst kommt diese Reaktion des limbischen Systems, also der Autopilot mit seinen kognitiven Verzerrungen, ne, der sagt, okay, jetzt musst du dich aber ganz schnell so und so verhalten, aber der Pilot, also unser langsames Denken, der Cortex oder Neokortex, der führt dazu, dass es eigentlich immer noch mal kontrolliert wird, außer es wird gefeuert. Das heißt, noch mal so etwas Schmerzhaftes, nochmal irgendwas, was in unser limbisches System reingeht, und dann gibt der Pilot irgendwann auf.
Ja, und ich glaube, das ist ganz eine Formulierung, die gefällt mir sehr gut, Harvey. Das ist, glaube ich, das, was so einen Hassmenschen kennzeichnet. Sein Pilot hat aufgegeben. Ne?
Ja.
Der Pilot stellt die Dinge nicht mehr in Frage. Für ihn fühlt es sich so an, als ob das alles zweifellos so ist. Und die für uns jederzeit bestehende Pflicht, an sich zu zweifeln und Dinge zu prüfen, existiert nicht mehr.
Das bringt mich auf einen Gedanken, und zwar, wir haben ein ähnliches Verhalten bei Menschen, die was Schlimmes erlebt haben, einen Unfall oder Zeugen waren bei einem Unfall.
Oder ein Trauma erlebt haben.
Sogenannte, posttraumatische Belastungsstörung. Menschen, die Trauma oder Traumata erlebt haben, kommen auch nicht mehr an diese Ängste ran. Sobald nur irgendwas in die Richtung geht, also ein Geruch da ist, so ähnlich wie in der Situation, wo sie dieses traumatische Erlebnis hatten, ist die Angst wieder da. Sie können nicht mehr agieren. Ja, sie sind wie gelähmt.
Die ist im Prinzip, man könnte so sagen, die ist eingeprägt ins limbische System.
Genau.
Du kannst das, was im limbischen System eingeprägt ist, nur ändern im limbischen System. Also du kannst jetzt nicht irgendwie durch eine Einsicht oder durch ein Argument.
Nein.
Nimm mal jemanden mit Höhenangst, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich kenne so ein paar Leute mit Höhenangst. Wenn du zu denen sagst, kann doch gar nichts passieren, das ist doch ein Geländer, das interessiert dich nicht. Ja. Die haben trotzdem
10 Meter überlebst
du. Ja? Und irgendwie so ein Phänomen, also wie so eine geprägte, eingeprägte Phobie, ja, oder so ein Trauma, finde ich auch eine ganz gute Analogie. Mhm. Das ist das ist dieses Hassphänomen nach meinem Verständnis.
Mhm. Das wäre ganz interessant, weil es gibt Verfahren in der Traumatherapie, wie zum Beispiel das Verfahren EMDR. Das ist auch so bekannt als Hemisphärenausgleich.
Jetzt musst du aber schon noch was dazu sagen. Was ist das? Wie macht man das?
Das kann durch verschiedene Aktionen passieren. Einmal, indem ein Finger vom Kopf hin und her bewegt wird. Man folgt diesem Finger mit den Augen. Das heißt, man beschäftigt gleichzeitig unseren Kortex damit, eine ja doch etwas komplexe Geschichte zu machen, die auch ermüden kann, und fordert aber auch auf, an die Situation, die dieses Trauma ausgelöst hat, zu denken.
Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem den die Autoren da gemacht haben.
Ne? Ganz genau, genau. Ja. Also was bedeutet EMDR? Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mhm. Das ist entdeckt worden von der Francine Shapiro in den USA als Verfahren, um sich halt mit nicht nur dem Thema posttraumatische Belastungsstörung zu beschäftigen, sondern tatsächlich dort Heilungsprozesse auszulösen.
Es sind zwei Elemente drin.
Zufällig entdeckt.
Was du gesagt hast, das eine ist dieses Ablenken des Cortex, ja, also indem ich diese bewusste Aufgabe, und das andere ist aber auch, durch dieses Hin- und Herpendeln des Blicks kriegst du natürlich auch in beiden Hemisphären sozusagen eine symmetrische, zumindest visuelle, dann symmetrische Aktivierung. Ne, wenn du also für mich hat sich jetzt, nachdem ich das alles da recherchiert habe, die Sache so ein bisschen geklärt mit dem Hass. Also ich verstehe jemanden, der hasst und der sich da im Netz mit dem im Netz pöbelt, irgendwie aus dem Hintergrund, der innerhalb von kürzester Zeit reagiert auf alles, was er da sieht, der auch als suchtartig reingezogen ist in die ganze Geschichte. Für mich ist so jemand auch ein Opfer einer solchen Prägung oder einer solchen Konditionierung, die er irgendwie, wie er die erlebt hat, das könnte man jetzt nochmal genauer drüber nachdenken. Aber ganz sicher ist für mich, dass das Vorgänge sind, die aus den Eigenschaften der Plattformen heraus gefördert werden und entstehen.
Ja.
Die wollen nicht unbedingt, dass Hass entsteht, aber so wie sie konstruiert sind, passiert das automatisch.
Weil die Menschen bleiben länger drin, die klicken eher, die verbreiten Nachrichten. Das heißt, das ganze System fluppt, die Maschine läuft.
Genau, du interessierst dich fürs Attraktive, fürs Ungewöhnliche. Das sind unter Umständen Lügen, die dir eventuell eine moralische Panik irgendwie nahelegen. Mhm. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man sich wieder vorstellen könnte. Und ich habe jetzt auch gesucht nach Möglichkeiten, was macht man dagegen, ja? Okay. Da ist natürlich auch, wenn ich dieses Modell mir vorstelle, es ist eine subkortikale Prägung, die die Person hat, auf irgendeinen Sachverhalt oder eine Idee oder einen Menschen so zu reagieren, ja, geben sich für mich auch bestimmte Schlussfolgerungen. Also wenn man die Literatur, wenn man so durchgeht, dann findet man, eine Möglichkeit, gegen den Hass vorzugehen, ist Empathie. Das heißt, du konfrontierst Leute mit den Folgen dessen, was sie tun. Und da ist auch eine besondere Eigenschaft von sozialen Medien, dass du das nicht siehst. Du kannst aus der Deckung heraus schießen und du siehst die Folgen nicht. Ne? Und weil das so ist, wird also deine Empathie, die dich normalerweise in der Wirklichkeit bremst, ne? Also du hast irgendwie, deine Gewalt hat irgendwann ein Ende, wenn du siehst, ich verletze den anderen. Das geht aber in sozialen Medien nicht. Du siehst, die Verletzung ist nicht sichtbar. Ne? Und das zweite sind Regeln und Normen, die Hassverhalten bremsen. Und auch da hat man Versuche gemacht und festgestellt, dass mal generell, dass Menschen, die dazu neigen, Normen zu verletzen, gefährdet sind, solche Hater zu werden. Dass aber auch das klare Kommunizieren von Regeln und Normen Hass eben unter Umständen dämpfen kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man klärt auf über die negativen Folgen von Hass insgesamt, was wir jetzt gerade machen, HW. Das wären die und eine habe ich noch vergessen, nämlich Counterspeech. Man geht gezielt in die Situation und widerspricht oder nennt widersprüchliche Fakten oder lässt die Person nicht in der Situation sich alleine austoben, sondern gesellt sich zu ihr. Und das reicht dann unter Umständen schon. Die Mechanismen, wo ich jetzt sagen würde, mit dem Vokabular, das wir jetzt so haben, naja, das ist sozusagen die dritte Ebene des Gehirns, die dann plötzlich wieder einsetzt. Ne? Mhm. Das wären also Möglichkeiten, wie man sich vorstellen könnte, dass man gegen Hass vorgehen kann. Und das Einfachste ist aber noch, dass die Plattformen ihre Algorithmen ändern. Ja?
Ja.
Dann könnten wir uns von diesem ganzen Hass, würde ich sagen, 80% könnten wir uns sparen. Weil dieses Ausbreiten, wenn man das dämpfen würde, dann wäre es auch nicht mehr möglich für diese 0,2% dann 20% des Umsatzes in Hass zu machen, dann würde das einfach viel mühsamer. Und dann würden die irgendwie sich vermutlich anders fühlen und anders vorgehen.
Ich meine, man kann so eine Menge machen, so, ne? Sowohl indem man den zensiert, beziehungsweise den entsprechend kennzeichnet oder die Rückmeldung an denjenigen gibt, hoppla, mein Freund, dann hat man nämlich die anderen Ebenen noch mit drin. Das ist Thema Moral, darauf hinweisen, hier gelten bestimmte Regeln, halte mal inne. Oder indem man sagt, okay, das kann Menschen verletzen, dann hast du die Empathie.
Genau.
Das sind die Möglichkeiten, die man tatsächlich da anwenden könnte.
Damit hat man auch experimentiert. Ne? Also ich werde noch ein paar Studien in die Shownotes. Also man kann etwas dagegen tun. Wobei es wäre wirklich nötig, dass die einfach ihre Architektur, wie sie reagieren und wie sie Dinge multiplizieren und wie sie Dinge gewichten und was sie in deine Aufmerksamkeit bringen, das müssten sie ändern. Ja, damit bin ich eigentlich, ich glaube, damit bin ich am Ende für die heutige Folge, HW. Und
vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein Ritt hoch in die Berge des Verständnisses von Dingen, die sich ganz unten im Tal abspielen. Nämlich Hass in den sozialen Netzwerken, ja. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich muss sagen, mir hat besonders gefallen, deshalb habe ich sie heute auch eingenommen, die Studie mit dem Paracetamol. Ja?
Ja, ja.
Also wo man denkt, what? Du nimmst Paracetamol und dann wirst du gefühllos. Mhm. Ja? Sowas finde ich immer faszinierend. Ja. Weil es einfach zeigt, wir sitzen da auf diesem limbischen System, wir reiten dieses limbische System und wir merken es nur normalerweise eben nicht. Aber es ist die ganze Zeit da und beeinflusst uns.
Ja.
Ja gut, das war mein Schlusswort.
Vielen Dank. Super Folge.
Ja, Dankeschön. Wie immer auch bedanke ich mich bei unserem Publikum fürs Zuhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ja, und tschüss.
Danke ich auch. Tschüss, danke.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.